Einen schönen guten Morgen, späten Vormittag, wie auch immer, was auch immer jeder als angenehm empfindet. Ja, jeder darf ich sagen. Jana ist nicht mehr hier. Also, falls ich mich doch verspreche, bitte ich um Entschuldigung und Nachsicht. Ich habe ja eigentlich gehofft, mit dem reißerischen Titel Back Up in the Hole locke ich mindestens alle Krimi-Fans an, vielleicht auch noch ein paar mehr. Einige sind es ja geworden. Ich hoffe, dass ich hier gut darstellen kann und dem einen oder anderen ein paar Tipps geben kann, worauf man achten sollte. Und selbst wenn er sagt, dass was ich hier zeige, ist nicht das, was für ihn passt, dann weiß er hoffentlich wenigstens warum. Vorbemerkung, ich arbeite im Bildteam von MySQL und bei MySQL ist das so, dass man Telearbeit macht. Das heißt, ich habe zu Hause meinen Rechner und darauf läuft praktisch alles. Das ist ein Arbeitsrechner mit der entsprechenden Bedeutung und zumindest inzwischen leistungsmäßig auch entsprechenden Ausstattung. Aber wie der ausgestattet ist und was ich da an Software habe, das ist mein eigenes Bier, das ist keine Firmenvorgabe. Insofern beruht der ganze Vortrag und was ich hier schildere auf meinen persönlichen Vorlieben, dem, was ich für nötig halte, dem, was ich mir angewöhnt habe. Er hat nicht den Anspruch, einen Marktüberblick zu geben oder irgendwas Vollständiges und es gilt die übliche Einschränkung, jeder macht seine eigenen Erfahrungen und für jeder muss selber sehen, was für ihn passt und entsprechend ändern. Wie sieht das bei mir aus? Ja, das dürfte mehr oder weniger üblich sein. Mein Heimnetz ist zweistufig in dem Sinne, dass ich hinter dem Modem mit dem Router noch einen separaten Switch habe, um den WLAN-Access Point ein bisschen rauszuhalten und den Rechner meines Sohnes so ein bisschen rauszuhalten und so. Ansonsten Modem, das übliche mit NAT. Insofern fühle ich mich gegenüber dem, was draußen im weiten Internet so an bösen Dingen rumkreucht, einigermaßen geschützt. Es wird nachher noch deutlich, warum das wichtig ist. Ich betreibe halt mehrere Rechner, mehr oder weniger gleichberechtigt, obwohl natürlich die Hauptarbeit auf dem einen liegt und die hängen auch über so einen KVM-Switch zusammen, dass ich das alles von einer Tastatur aus machen kann. Und wie sich das gehört, läuft auf all den Rechnern Linux, inzwischen praktisch überall Debian. Die Folie ist vom Ursprung her ein bisschen älter, SUSE wird kaum noch benutzt, ist allerdings als Multiboot auf den Maschinen durchaus noch drauf. Plattengröße ist nicht so extrem, ich betreibe insbesondere nichts im Sinne Video, habe das, was ich eben für meine Arbeit brauche, das heißt Quellbäume, Testbäume und so weiter, inzwischen virtuelle Maschinen auf der größeren. Interessant ist der letzte Absatz, meine Maschinen laufen nicht 24 Stunden durch, sondern die laufen nur so lange, wie ich sie brauche. Ich sehe keinen Sinn, zu anderen Zeiten zu heizen, dafür habe ich was anderes im Haus. Und dann stellt sich natürlich die Grundsatzfrage, was will man denn überhaupt machen, warum will man sichern? Den meisten ist es klar, trotzdem kann man es nicht oft genug wiederholen, habe ich manchmal den Eindruck. Irgendwelche Inhalte, die man auf seinem Rechner hat, können wichtig sein. Es kann auch sein, dass man die überhaupt nicht wiederherstellen kann, weil das ein einmaliges Foto ist oder eine Tonaufnahme, ein Live-Mitschnitt von irgendwo. Man hat keine Chance, das Ding wiederzubekommen, den Familienchor von der letzten Geburtstagsfeier. Und wenn man das dann irgendwo hat, wo die Platte ausfällt oder wo man selber sich vertippt und ein Remove eine Ebene zu hoch rekursiv ansetzt und plötzlich alles platt macht, oder die Hardware oder die Software einen Fehler hat, auch Software kann die Dinger haben, es kann immer einen Datenverlust geben. Backup will natürlich keiner machen, aber Recovery wollen sie dann plötzlich alle. Die Daten sollen nicht weg sein. Ich gehe jetzt nicht auf die Möglichkeiten ein, da mit irgendeinem Platteneditor ein Filesystem wieder hinzubiegen oder so. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich selber habe mich damit zum Glück auch noch nicht rumschlagen müssen. Ich sage ganz einfach, stell für mich das, was man offiziell einem Kunden in der Formulierung nicht direkt sagen darf, aber manchmal sagen möchte. Wenn die Datei nicht gesichert wurde, dann war der Inhalt nicht wichtig. Punkt. Entweder ist die Sache wichtig, dann ist auch eine Sicherung wert, oder er soll nicht jammern. Ich weiß, das ist eine sehr unhöfliche Formulierung. Ich möchte sie nur hier benutzen, um das ein bisschen drastisch rüberzubringen. Und darum gilt, was will ich denn eigentlich sichern? Ich sichere von all meinen Maschinen etwas. Ich sichere nicht nur die Benutzerdateien, sondern ich sichere auch das System. In der Konfiguration steckt Aufwand. Ich habe mir irgendwo die Software zusammengesucht, vielleicht aus Quellen neu übersetzt, vielleicht vergessen, wie ich das damals gelöst habe, das Problem. Oder. Benutzerdateien sichern, Home-Verzeichnis, ja klar. Das sieht fast jeder ein. Aber dass im Rest der Maschine auch ein Wert steckt, Wert im Sinne meiner Arbeitszeit, meines Gehirnschmalzes, das wird, meine ich, zu oft vergessen. Und wie will ich denn überhaupt sichern? Welche Anforderungen habe ich an meine Sicherung? Ich habe die mal so aus meiner Sicht ein bisschen zusammengestellt. Ich möchte nicht meine Sicherung über so und so viele Datenträger verteilt haben, das, was man früher mit einem Stapel Floppy zum Installieren benutzt hat oder so. Ich möchte möglichst mehrere Generationen meiner Sicherung haben. Ich möchte möglichst in denen online gucken können, mit einem Diff vergleichen, was hat sich denn geändert seit vor einem Monat, warum tut das nicht mehr so, wie ich eigentlich dachte, irgendwas selten benutzt ist. Das soll natürlich schnell und leise ablaufen zu Hause, ich habe keinen separaten Rechnerraum und ich möchte möglichst auf den zu sichernden Maschinen keine Spezialhardware installieren, denn die muss ich sonst an so und so vielen Maschinen installieren. Ja. Ich möchte die Medien schreibgeschützt haben, dass sie nicht einfach so im Betrieb verändert werden können. Und wenn mir irgendwann mal meine Backup-Maschine abbrauchen sollte, was natürlich passieren kann, möchte ich trotzdem mit den Medien noch was anfangen können. Und das gibt dann gewisse Einschränkungen für die Möglichkeiten, wie ich sichern kann. Bänder sind inzwischen aus der Mode, aus guten Gründen, ist klar. DVDs kann man brennen, aber verglichen mit dem, was man inzwischen an Plattengrößen hat, ist da so komplette Sicherung auf einem Medium auch nicht mehr so richtig möglich. Außerdem muss man eine DVD tunlichst lokal anschließen, eine DVD brennen übers Netz. Ich glaube, davon halte ich relativ wenig. Das heißt, ich müsste jede Maschine mit einem DVD-Brenner ausstatten. Ist ja eigentlich nicht nötig. Und das heißt, die Lösung ist nach meiner Sicht bei der derzeitigen Hardware-Verfügbarkeit eine kleine Backup-Maschine mit externen Platten. Externe Platten sage ich deswegen, weil ich damit sehr einfachen Schreibschutz sicherstellen kann und weil ich damit sehr einfach erweitern kann und weil ich externe Platten einfach umziehen lassen kann und so weiter. Das bringt mir sehr viel Flexibilität. Und diese Flexibilität ist mir wichtig. Ich bin bewusst nicht auf das gegangen, was zurzeit üblich ist als sogenannte NAS-Box, NAS, also Network Attached Storage, weil die relativ festgelegt ist in der Architektur und wenn man die ändern will, doch einiger Aufwand, einige Einarbeitung, einige Tiefenkenntnisse nötig sind. Es ist nicht gerade einsteigerfreundlich, in eine NAS dann in die Software einzugreifen, die darauf vorinstalliert ist. Wenn ich selber direkt meine Software installiere, ist es wesentlich einfacher, daran was zu ändern, als wenn ich in was vorinstalliertes, fertiges eingreifen möchte. Und das ist für mich wichtig. Ich habe mich dazu entschieden, dass meine Sicherungen auf der Basis von RSync laufen sollten. Und die meisten NAS-Geräte, die irgendwo verfügbar sind, unterstützen kein RSync. Und das ist für meine Vorstellung ein K.O.-Kriterium. Wie gesagt, meine Vorstellung, das heißt nicht, dass eine NAS nichts taugt. Das muss bitte wirklich jeder für sich entscheiden. Wer in seinem Netz aus welchen Gründen auch immer viele Windows-Maschinen hat und sehr viel über Grafik macht und so weiter, der mag mit einer NAS glücklich werden. Das ist dann eine andere Zielvorstellung und wie der alte Fritz gesagt hat, jeder nach seiner Fassung. Ich möchte aber sowas Ähnliches wie eine NAS-Box haben mit meiner eigenen Software, die ich vollständig selber kontrolliere, weil ich sie selber konfiguriere und zusammenstelle. Und dann kann ich sie natürlich auch irgendwann erweitern. Da kann ich da vielleicht mal einen Kups drauf laufen lassen, wenn ich da meinen Drucker anschließe. Warum will ich auf RSync gehen? RSync ist den meisten bekannt als Kopiertool übers Netz, was relativ viel kann, relativ nett zu bedienen ist und sehr mächtig ist, auch aufgrund seiner langen Latte von Optionen. RSync wird aber häufig zum Backup eingesetzt, wegen einiger Kopiereigenschaften und Verhaltensweisen, die sich da sehr günstig machen. Und das Prinzip von RSync-basierten Backups ist dann folgendes. Ich habe einmal einen Lauf, der erzeugt mir eine komplette Kopie auf des zu sichernden Bereiches auf meiner Zielplatte. Klar, einmal muss ich wirklich alles kopieren. Und wenn ich dann eine neue Sicherung machen möchte, dann lasse ich RSync gucken, was ist denn noch so, wie es war. Und die Sachen werden unverändert von der letzten Sicherung übernommen, aber die geänderten Sachen werden neu eingespielt und inzwischen gelöschte Dateien werden in der neuen Sicherung auch nicht übernommen. Und das macht rsync sehr schön automatisch, da gibt es eine Delete-Option, die kann man natürlich auch von Hand nutzen. Und dadurch ist es relativ einfach, einen zweiten Baum mit dem aktuellen Schnappschuss neben den vom vorigen Lauf zu stellen, sprich neben den Initialisierungsbaum, und nur das zu übertragen, was sich geändert hat. Das soll heißen, es geht relativ schnell, weil ich wenig übertragen, wenig schreiben muss. Und es braucht wenig Platz, weil rsync nämlich all die Dateien, die unverändert sind seit dem letzten Mal, mittels Hardlink in beiden Bäumen gleichzeitig hat. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist eine normale DU-Ausgabe, sprich in der ersten Spalte. Ich sollte vielleicht doch die Maus anschließen, dann kann ich besser. In der ersten Spalte steht die Größe des entsprechenden Baumes, den ich mir angucke. In der zweiten Spalte steht der Baumname, der ist hier nicht ganz so eindeutig zu erkennen, weil der Baumname in diesem Falle numerisch aussieht, das ist nämlich ein Zeitstempel, Datum, Uhrzeit. Also nehmen wir die obere rote Zeile, das ist eine Sicherung, die im Jahre 2008 am 10. März erstellt wurde um 20.55 Uhr und die belegt hier 882 Megabyte und ein bisschen. Da oben sehe ich den gleichen Zeitstempel, da sind es nur 301 Megabyte. Wie das? Hat sich was geändert? Nein, hat sich nichts geändert, denn der erste Lauf, dieses Sudo hier oben, das hat zwei Bäume angeguckt. Die Sicherung vom 3. März und die Sicherung vom 10. März. Die Sicherung vom 3. März ist groß, 864 Megabyte, die vom 10. März sind nur noch 301. Nicht etwa, weil so vieles gelöscht wurde, sondern weil die U so schlau ist, wenn es in einem Lauf eine Datei mittels Hardlink mehrfach vorfindet, dann zählt es sie nur einmal in der Plattenbelegung. Und darum zeigt die U für den zweiten Baum, den vom 10. März, nur 300 Megabyte an. Wenn ich die U für diesen Baum alleine laufen lasse, ohne den vom 3. März mit anzugucken, dann sehe ich, aha, 882 Megabyte, alles in Ordnung. Insgesamt ist der Baum von 864 auf 882 gewachsen, das haben Dateien nun mal so an sich bei der üblichen Benutzung. Aber die neue Sicherung hat nicht die 882 auf der Platte belegt, sondern nur 301. Und das ist das ganze Prinzip der rsync-Backups, die da an Platzbedarf was sparen. Eieiei, da ist mir was mit den Fonts passiert, bitte um Entschuldigung. Das sollte nicht so hässlich aussehen da unten. Gut. Und auf dieser Basis rsync gibt es verschiedene Backup-Tools, gibt es verschiedene Ansätze. Man kann sich seine Skripte selber schreiben. Wenn ich hier schreibe, aber warum, dann heißt das nicht etwa, dass ich was gegen das selber schreiben hätte, sondern dass ich nur jedem sage, es lohnt sich nur dann, etwas selber zu schreiben, wenn man es nicht bereits vorfindet. Linux und Unix und Open Source heißt aufeinander aufbauen und das, was vorhanden ist, nutzen, weiter nutzen, gerne verbessern, gerne weitergeben. Nicht einfach nur parasitär, aber selber schreiben tue ich dann, wenn mir das, was ich vorfinde, nicht gefällt. Wenn ich irgendeine Eigenschaft haben möchte, die zurzeit nicht verfügbar ist. Wenn ich mir dieses Warum gut überlegt habe, kann ich natürlich meine Skripte selber schreiben. Spricht absolut nichts dagegen, ist genau richtig. Aber erst dann, wenn ich mir das überlegt habe. Eines der Tools, die verfügbar sind, um auf Basis rsync Backups zu ziehen, ist das Tool rsnapshot. Also Remote Snapshot, ist klar. Damit habe ich zuerst mal experimentiert und ja, man kann es benutzen, aber es erfüllt nicht ganz meine Vorstellung. Warum nicht, sage ich gleich. Ein weiteres Tool ist Dervish. Der Name soll im Englischen erinnern an die tanzenden Derwische, die, wie sie in der Türkei üblich sind. Das heißt also, wie die Derwische mit ihren weiten Röcken da so diese weiten Scheiben aufspannen, wenn sie sich drehen. Das soll erinnern oder gleichen den rotierenden Platten, auf die Dervish üblicherweise seine Sicherungen ablegt. Zumindest steht es so in der Homepage des Projekts. Dervish ist in der CT im Jahr 2006 beschrieben worden, dadurch bin ich drauf gestoßen. Dann gibt es zum Beispiel noch Backup-PC, das habe ich erst später gefunden, als ich Dervish schon gut am Laufen habe und darum habe ich mir Backup-PC nicht näher angeguckt, aber von dem bisschen, was ich mir angesehen habe, sieht es ein bisschen, ja, sieht es interessant aus. Es hat wohl recht gute Mechanismen, um dass Sicherungen sozusagen altern und überflüssige Sicherungen automatisch entfernt werden. Aber es hat kein Äquivalent zum Vault in Dervish, den ich gleich näher schildern werde. Und bei AirSync, sprich bei dem Basistool auf der Homepage, sind, glaube ich, noch ein paar weitere beschrieben. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es ist jetzt ein bisschen unfair zu sagen, oder AirSnapshot mit Dervish zu vergleichen, ohne dass ich AirSnapshot beschrieben habe. Ich mache das trotzdem. Was mich an AirSnapshot stört und was mir an Dervish besser gefällt, ist, dass Snapshot nur eine zentrale Konfigurationsdatei hat. Das heißt, das, was in dieser Datei angelegt, beschrieben ist, was ich sichern möchte, das wird gesichert im Lauf. Und alle Läufe sind diesbezüglich quasi gleich. Das heißt, in der Datei steht alles drin, was ich sichern möchte, und AirSnapshot macht das dann, klar. Nur wenn ich da ganz viele Maschinen drinstehen habe und die zurzeit nicht angeschaltet sind, dann kann AirSnapshot die nicht sichern. Das heißt, es kommt nicht mit teilweise Verfügbarkeit zurecht. Und das war für mich, wo die Maschinen nur dann laufen, wenn ich sie brauche, ein K.O.-Kriterium. Bitte sehr, für mich. Und da macht bitte jeder seine eigenen Bewertungen, seine eigenen Entscheidungen und kommt vielleicht zu anderen Ergebnissen. Ich habe mir das dann ein bisschen näher angeguckt, kann ich daran was basteln, kann ich das überwinden. Ich könnte ja versuchen, die Konfiguration aus Include-Dateien zusammenzustoppeln. Ja, geht, aber der Parser von Snapshot, der diese Dateien und die Konfigurationsdateien und so weiter anguckt, der ist ein bisschen beschränkt. Der erwartet ganz bestimmte Reihenfolgen, und das jetzt mit Include-Dateien zusammenzubasteln, war mir mehr Aufwand, als ich treiben wollte, wenn ich bessere Lösungen finde. Und Konfigurationsdateien mehrere parallel, parallele Pflege von mehreren ähnlichen Dateien mit großen gemeinsamen Teilen muss nicht unbedingt sein. Da gibt es bessere Mechanismen meiner Meinung nach. Und jetzt hätte ich die Datei so, ich sag mal, online aus Stücken zusammenbasteln können. Das wurde mir später vorgeschlagen. Die Idee ist gut, aber hatte ich keine Lust zu. Was ist der Unterschied bei Dervish? Was ist anders? Dervish hat zwei wesentliche Konzepte, und dieses Konzept ist die Bank und die Vault. Eine Bank in Dervish ist ein Filesystem oder irgendein anderes Stück Plattenspeicher, wo ich Sicherungen ablegen kann. Also sagen wir ein Filesystem, das wäre die übliche Empfehlung. Ich sage bewusst nicht eine Platte, weil ich das Filesystem ja mit Logical Volume Management über mehrere Platten spannen kann oder nur Teile der Platte in einer Partition nehme oder wie auch immer. Ein Filesystem. Und innerhalb einer Bank kann ich ein oder mehrere Vaults haben. Und ein Vault, sprich das englische Wort für Safe oder Tresor, ist die Sicherungseinheit. Und die Vault legt fest, welches Verzeichnis oder Verzeichnisse von welcher Maschine ich sichern möchte. Das heißt, Dervish unterstützt es gleich, dass ich ganz viele Vaults habe. Und die Vaults sind jeder für sich eigenständig, unabhängig voneinander definiert. Das heißt, ich kann in Dervish in einem Sicherungstool ganz viele Kombinationen Maschine-Verzeichnis haben als Sicherungseinheiten, und diese Sicherungseinheiten sind unabhängig voneinander. Für jede Vault gibt es eine eigene Konfiguration, es wird ein eigenes Log geschrieben von den Sicherungen, es wird ein Index-File angelegt, wenn ich darin suchen möchte. Und ich kann die Platte, auf der die Vaults sind, wenn ich möchte, an eine ganz andere Maschine anhängen und weiter benutzen. Weil alles, was an Konfiguration nötig ist, in der Vault drin gespeichert ist. Und das ist mit ein Grund, warum ich sage, ich möchte meine Sicherungen auf externe Platten schreiben. Weil ich dann nämlich diese Flexibilität habe und die Platte einfach abziehen kann und an eine andere Maschine anschließen und dort benutzen. Für mich ist das wichtig, diese separaten Vaults, weil ich damit eben mit meiner teilweisen Verfügbarkeit, eine Maschine ist an, soll gesichert werden, die andere Maschine ist aus, darf nicht die Sicherung scheitern lassen, weil ich damit zurechtkomme. Und wenn ich ähnliche oder gleiche Vaults in verschiedenen Banks, sprich auf verschiedenen Platten habe, ja, dann bin ich noch dazu ausfallsicher. Ich sichere meine Sachen eben zweimal. Heute auf die eine Platte, morgen auf die andere, immer im Wechsel, dann, wenn mir wirklich eine Platte ausfällt, dann habe ich immer noch die Sicherung eine Generation älter, das ist besser als nichts. Ja, und das war für mich Grund genug zu wechseln. Ich habe gesagt, ich schaffe mir dafür eine kleine Maschine an. Kleine Maschine ist sowas hier, an den Steckern sieht man, wie groß das Ding wirklich ist, also sprich Buchformat. Kleiner als der Kofler. Diese Maschine ist mein Backup-Server. Server klingt jetzt groß. Server klingt nach 19 Zoll Schrank im Rechenzentrum. Bitte, Server ist immer bezogen auf eine bezogene Dienstleistung. Ein Client oder mehrere Client fordert eine Dienstleistung von einer Maschine an, die dann für diese Dienstleistung der Server ist. Und diese Dienstleistung ist Sicherung. Dafür muss die Maschine natürlich gewisse Kapazitäten haben. Ein kleiner, ein aufgebohrtes iPhone oder iPad oder so wird dafür nicht ganz ausreichen, aber insbesondere braucht sie Plattenplatz, sie braucht aber auch Hauptspeicher. Aber sie muss nicht ansonsten 19 Zoll Schrank füllen. Die Backup-Dienstleistung ist eben, dass ich Dateien ablege, der Server hat die Medien, wo sie raufkommt, der Client liefert sie. Leistungsmäßig sind bei mir die Clients alle stärker, CPU-mäßig, inzwischen auch Hauptspeichermäßig, aber der Plattenplatz für die Sicherung hängt eben am Server. Wo auch viele Leute drüber stolpern. Im Normalfall sieht das so aus, oder meistens sieht das so aus, dass der Client eine Dienstleistung aktiv anfordert. Das ist hier nicht ganz so. Hier ist der Client zwar der, der die Daten hat, die gesichert werden sollen, aber Dervish läuft auf dem Server und Dervish holt sich die Dateien aktiv vom Client. Dervish stößt das Ganze an, Dervish macht einen Pull. Nicht der Client einen Push, um die Dateien loszuwerden, sondern Dervish macht einen Pull, weil ich ihm sage, jetzt soll dieser Client, soll dieser Vault gesichert werden. Auch sowas gibt es im Alltag, wenn man die Kunde-Lieferant-Beziehung als Client-Server nimmt. Der Lieferant macht eben das Angebot im Rahmen eines Wartungsvertrages und dann fängt er da an. Wichtig ist, dass eine Maschine, die Backup-Server ist, gleichzeitig Client sein kann, da kommen wir nachher drauf, dass es auch in der Praxis bei mir vorkommen wird. Sie ist nämlich gleichzeitig Client für gewisse SSH-Aufrufe. Ich habe eine Sache ganz vergessen am Anfang, Entschuldigung. Wenn Verständnisfragen sind, bitte sofort. Es hat keinen Sinn, dass ich hier weiter erzähle und irgendjemand hat eine ganz andere Vorstellung, weiß nicht, worüber ich rede, und wenn wir das als Verständnisfrage gleich klären können, haben wir, glaube ich, alle mehr davon. Ich kriege die Rückmeldung und die Zuhörer wissen, was Sache ist.
Eine Frage, kann Sie Folien am Ende zur Verfügung stellen?
Von mir aus ja, ich weiß aber nicht, ob die VLOG oder BRALOG darauf eingerichtet ist.
Die Folien müssen erst am Ende.
Gut, kein Problem. Ja. Und dieser Backup-Server, den ich da vorhin auf dem Foto gezeigt habe, ist in diesem Falle ein Eagle Compact. Bitte, es gibt beliebig viele andere Maschinen. Ich mache jetzt nicht Werbung für Eagle, ich beschreibe, was für meine Zwecke ausgereicht hat. Da ist eine grandiose 600 MHz CPU drin. Es empfiehlt sich nicht, darauf zu übersetzen oder Videoschnitt zu machen. Das Wichtige ist, dass da drin 1 GB RAM steckt. RAM ist wichtig. Und RAM ist nur durch eines zu ersetzen. Nämlich? Mehr RAM, genau. Der Haken ist folgender. Wenn ich an meiner Maschine eine mittlere bis große Platte habe, und machen wir uns nichts vor, die Zeiten, wo eine große Platte 50 Megabyte hatte, sind 50 Gigabyte, sind auch unwiederbringlich vorbei. Inzwischen sind 400er, 500er Platten klein, weiß ich. Ich habe halt noch insofern kleine Platten dran. Wenn ich eine Platte ungefähr dieser Größe dran habe und darauf ein einigermaßen gefülltes Filesystem und da ab und zu ein Filesystem-Check drüber läuft, der braucht RAM. Der braucht viel RAM. Ich hatte früher es mit einem anderen Server probiert, wo bei 256 MB RAM Schluss war. Keine Chance. Der kommt mit den großen Filesystemen nicht zurecht, beziehungsweise wenn man mit dem Filesystem zurechtkommt, spätestens rsync, wenn er eine große Sicherung darüber schieben soll, kommt damit nicht zurecht wegen seiner internen Strukturen, die er aufbaut. Es klingt zwar schön, ressourcensparsam zu sein, aber bei RAM funktioniert das nicht, wenn meine Filesysteme groß werden. Die Dinger sind nicht unabhängig voneinander.
Sie machen Filesystem-Check dann über diese Karten regelmäßig, oder?
Ja.
Das bringt doch aber nichts, wenn dann Bitkipper ist in den Daten. Sie die Konsistenz auch nicht gewährleisten. Sind Sie von ZFS oder BT-RFS?
Gut, also da läuft zurzeit noch ein X3 drauf. ZFS unter Linux ist ein separates Problem, möchte ich mich nicht drauf einlassen, habe ich mich nicht schlau gemacht. BT-RFS kommt in der Zukunft. Ob das viel bringt, ob das viel nutzt, ich weiß es nicht. Ich hatte nie Probleme. Wahrscheinlich ist es überflüssig. Vielleicht bin ich paranoid. Mag sein. Damit lebe ich. Wie bitte?
100
Megabit, ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, dass der Eagle selber noch ein 100 Megabit Netzkarte hat. Mein Switch kann zwar Gigabit und der liefernde Server inzwischen auch, aber der Eagle noch nicht. Also mit einem schnelleren Netzwerk könnte ich meine Sicherungszeiten höchstwahrscheinlich drücken. Ist richtig. Ganz kurz nur, was hat sich als unzureichend erwiesen in der Ausstattung? USB 1.1 können wir vergessen, das ist klar. Alle Maschinen, die Reiserkarten benutzen, sprich also so einen Knick im Motherboard haben, um die Karte dann noch flach reinzukriegen in die Maschine. Finger weg. Falls es jemand nicht gehört hat, Finger weg. Reiserkarten sind unzuverlässig, sind grausam unzuverlässig. Bin ich übel mit reingefallen, habe ich dann später auch von Kunden gehört, die einen wunderbar teuren RAID-Controller und RAID-Laufwerke und so weiter benutzt haben und sich dann über Datenfehler in ihren Datenbanken und Sicherungen gewundert haben, bis sie gemerkt haben, tja, ab dem RAID-Controller bis zu dem Platten ist alles wunderbar in Ordnung. Der Fehler passiert vorher bei der Übertragung über die Reiserkarte. Also, so schön das Konzept aussieht, die Dinger mit einer Reiserkarte flach zu falten, es bringt einfach zu viele Unterbrechungen oder im Bus, die dann irgendwann nochmal Probleme machen. Ja, wie gesagt, 256 Megabyte RAM ist einfach zu wenig für einen File-System-Check oder für einen großen AirSync-Job. Ist ganz egal. Beide werden dran scheitern. Hat keinen Sinn. Ersatzweise Pegasus da unten. Pegasus ist einer meiner Arbeitsrechner. An dem habe ich es auch probiert und da funktioniert es. Der hat ausgereicht, aber separater Backup-Server ist mir lieber. Warum sage ich immer separater Backup-Server? Separat deswegen, damit meine Backup-Platten nicht zugreifbar sind von der Arbeitsmaschine aus. Auf der Arbeitsmaschine tippe ich, auf der Arbeitsmaschine mache ich irgendwann mal einen Fehler oder zeige mit der Maus falsch oder was auch immer. Oder ich habe eine Software, die spinnt oder was auch immer, die möge bitte nicht an die Backup-Platten rankommen. Das ist für mich der wesentliche Grund, warum eine Backup-Platte an einen separaten Rechner und auch nicht über NFS angeschlossen ist. AirSync liefert mir eine Isolation dazwischen, die mir NFS nicht bietet. Ein Online-Zugriff ist per Definition riskant, weil ich immer selber auch einen Fehler machen kann.
Ich habe noch eine Frage, jetzt wäre HWF vielleicht nicht drauf rumkommen, aber vor 10 Jahren war das ja meines Erachtens schon eine falsche Hardware, die Sie ausgesucht haben, wenn Sie eine AirSync-Verbindung machen, um Daten abzuziehen, da sind die noch 100 Megabit zu langsam. Und zum Zweiten, wenn Sie Verbindung über ein SSH-Tunnel fahren, was man ja machen sollte, dann schaffen die 600 Megahertz oder gar nichts. Also, was haben Sie denn da für einen Durchsatz?
Ich komme nachher auf Zeiten. Ich habe nachher eine Folie mit Zeiten. SSH-Tunnel komme ich auch nachher drauf, benutze ich aus ganz gezielter Entscheidung nicht. Kommen wir drauf. Im Prinzip, dass die Hardware leistungsschwach ist, ist mir bewusst. Sie reicht für meine Zwecke. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, er möchte das größer haben. Ich will hier nicht sagen, das sei das Ideal. Ich beschreibe, was bei mir funktioniert und was meine Einschränkungen, was meine Anforderungen sind. War für mich auch in gewisser Weise eine Preisfrage und eine Überlegung, das Ding ist rein passiv gekühlt, kein Lüfter, schön leise und so, hat ein paar Vorteile aus meiner Sicht. Ja, so sieht das dann im Aufbau aus. Also hier steht der Eagle, hier steht eine USB-Platte im externen Laufwerk. Das sind, waren damals auch schon zwei, nur die zweite habe ich der Übersicht halber aus dem Bild genommen. Falls jemand den Außenrahmen bewundert, gibt es bei einem bestimmten schwedischen Möbelhaus. Jo. Was hat sich bei mir als sinnvoll erwiesen? Auf dem Server benutze ich ganz bewusst LVM, damit ich die Filesysteme, wenn nötig, vergrößern kann. Ich identifiziere meine Backup-Platten nicht über den SCSI, den Gerätenamen, also DevSDA so und so, sondern über eine Volume-ID, weil das insbesondere dann, wenn man die in unterschiedlichen Reihenfolgen anschaltet, mal an, mal aus hat, konstant ist. Gerätenamen sind es nicht. Es macht sich praktisch, wenn man verschiedenfarbige Gehäuse für die externen Platten nimmt. Es erleichtert die Übersicht, die blaue Platte, die schwarze Platte, die rote Platte. Man soll sich darauf vorbereiten, dass auch ein Backup-Server ausfallen kann. Ob man Backups nochmal zusätzlich separat archivieren möchte, weiß ich, auf DVD brennen oder so, ist eine persönliche Entscheidung. Steht hier nur als Frage, Anregung für die, die darüber nachdenken, die da vielleicht andere Anforderungen haben. Und interessant ist natürlich, sich auf dem Backup-Server dann irgendwann mal ums automatische Löschen zu kümmern. Irgendwann mal sind die Sicherungen vielleicht doch nicht interessant. Da will ich vielleicht einmal pro Jahr die Sicherung aufheben, aber die dazwischen, die brauche ich irgendwann nicht mehr. Wie sieht das dann aus auf dem Server in der File-System-Tab? Man legt das File-System bitte mit MKE2, in diesem Falle FS, an und gibt ein Label vor, ein Volume-Label. Und dieses Label kann man dann in der FS-Tab angeben. Und warum die Schrift so aussieht, da muss ich nochmal was ändern. Tut mir leid. Und ja, ansonsten ist da eigentlich nicht viel an Besonderheit drauf. Wie sieht es auf dem Client aus? Auf dem Client muss ich irgendwo meine Backup-Einheiten auch mit definieren, damit der Server sie rüberholen kann. Und da empfiehlt es sich aus meiner Sicht zu unterscheiden zwischen Komplettsicherungen, die ich seltener laufen lasse, und kleinen Teilen, die ich häufiger laufen lasse. Eben auch aus Zeitgründen. Wenn meine Sicherung klein ist, dann komme ich auch mit einer 100 Megabit-Schnittstelle noch für meine Zwecke gut genug zurecht. Man macht sich das Leben einfacher, wenn man auf allen Maschinen ein ähnliches Schema benutzt, klar. Man sollte versuchen, Details dieses Sicherungsjobs und der Konfiguration eher auf dem Client zu halten als auf dem Server. Warum? Ich habe gesagt, dass ich im Prinzip die gleiche logische Einheit, den gleichen Vault oder sehr ähnliche Vaults in mehreren Banks, also auf mehreren Platten, sichere. Dass ich das auf zwei externen Platten abwechselnd sichere. Und das macht sich natürlich einfacher, wenn dann die Definition, was ist die ganz genaue Sicherungseinheit, nur einmal da ist, sprich auf dem Client. Und darum habe ich mich dafür entschieden, von Dervish aus die Rsync-Sicherung auf der Basis von Rsync-Modulen und unter Benutzung des Rsync-Daemons anzulegen. Es empfiehlt sich ein intensives Studium der Manpage, nicht nur mein Rsync, sondern auch mein rsyncd.conf. Das ist die Konfiguration des Rsync-Daemons und der Modulen, mit denen der umgehen kann. Benutzung sieht so aus, kann jeder für sich mal probieren. Rsync, Client, zwei Doppelpunkte, Modulname, beziehungsweise, um alles zu sehen, minus R. Für diejenigen, die damit noch nicht Erfahrung gesammelt haben, wenn ich bei Rsync sage ich ja Quelle, Ziel. Was ist das Ziel hier? Da steht kein Ziel. Wenn Rsync kein Ziel angegeben bekommt, dann liefert er mir nur eine Dateiliste, die übertragen würde. Das heißt, das hier ist sozusagen ein Demo-Lauf. Ich sehe, was Rsync mir liefern würde aus diesem Modul. Insbesondere dann, wenn ich mit minus R das Ding rekursiv mache. Das heißt, ich kann damit kontrollieren, habe ich mein Modul richtig definiert. Backup und so weiter, wir reden zwangsweise über Sicherheit. Ich habe zu Anfang gesagt, dass ich das gesamte System sichern möchte. Das heißt, ich will auch Dateien sichern, die an die nur Root rankommt. Selbst die, die nur Root lesen darf. Das kann ich über Rsync machen. Dann muss ich nur root sein beim Lesen. Und der Backup soll möglichst automatisiert ablaufen. Das heißt, ich brauche eine automatisierte Möglichkeit, mich von meinem Server aus als root auf den Client zu begeben. Ja, und das ist dann eine Vorstellung, wobei den meisten Menschen aus gutem Grund mehr oder weniger laut die Alarmglocken läuten. Root-Zugriff automatisiert möchte man eigentlich nicht wirklich konfigurieren. Das ist mit ein Grund, warum ich mich für Rsync Dämonen entschieden habe. Ein Rsync Daemon kann ich nämlich so konfigurieren, dass er selber als Root läuft, aber kein SSH-Zugang für Root verfügbar ist. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Sicherung ohne SSH-Tunnel laufen lasse. Ich bin im Heimnetz, wo ich mich relativ sicher fühle, verglichen mit einem Firmennetz mit sehr vielen anderen, insbesondere in einem Heimnetz ohne WLAN. Aber bitte, das ist eine persönliche Entscheidung. Und den Gedanken darüber muss sich natürlich jeder machen. Der Haken ist nämlich, wenn ich einen Rsync Daemon benutze, habe ich bei der Netzübertragung keine Verschlüsselung. Was natürlich dann auch wieder dieser 600 MHz CPU entgegenkommt. Ich kriege eine relativ, für meinen Geschmack ausreichende Sicherung dadurch, dass ich einen Rsync-Dämon beschränken kann, dass er bitte nur lesen kann und nicht schreiben und dass ich ihm die IP-Adressen des Anfordernden vorgeben kann, an wen er überhaupt nur liefern darf. Und ich habe mich entschieden, dass hinter einem NAT-Router noch dazu in der zweiten Ebene zurzeit ein Switch, das wird demnächst mal nochmal ein separater Router, dass ich da hinreichend sicher bin. Im Internetcafé würde man das nicht so machen, das ist klar. Und übers WLAN hätte ich da auch Hemmungen. Ja, so kann ich also einen Root-Dämon laufen lassen, der read-only ist und der an einen Nicht-Root-Benutzer auf dem Backup-Server liefert und der keinen SSH-Zugang für Root ermöglichen muss. Wie gesagt, your mileage may vary. So, zweiter Aspekt oder zweite Seite zur Sicherheit. Ich könnte natürlich auch Rsync über SSH laufen lassen und verschlüsseln. Ist im Netz eine höhere Sicherheit. Ich muss mir nur irgendwas Vernünftiges überlegen, wie ich dann den Root-Zugriff ermögliche. Ohne dass ich da ein Scheunentor für SSH-Zugriff für Root aufmache. Da ist ein Problem. Wie sieht das dann im Beispiel aus? Also in der rsync.conf habe ich jetzt mir mal ein Home-Test-Modul definiert und da steht, dass ich einschließen will /home/home/jörg/home/ute/home/lost-and-found. Warum sichert man lost-and-found? Ja, ganz einfach. Wenn ich wirklich auf meiner Platte ein Problem hatte auf meinem Filesystem und was in lost-and-found steht, dann will ich das nicht verlieren. Also ich würde lost-and-found bei einem Backup-Lauf immer einbeziehen. Sollte natürlich tunlichst leer sein. Völlig klar. Aber wie war das mit den Pferden? So, weiß ich, das Minuszeichen leitet ein, was ich nicht einbeziehe. Ich will nicht /stern sichern. Ich sichere nicht /home/stern. Das wird übersteuert dadurch, dass ich hier gute Lost and Found schon angegeben habe. Ich sichere dann in dem Home-Stern nicht die Thumbnails und ich sichere gewisse Caches nicht mit. Cache-Dateien, die brauche ich wirklich nicht. Kommentar mehr für mich selber, damit ich es nicht vergesse. Ich muss das Home-Stern hier ausschließen. Es gibt zwar nichts außer Jörg Uter Lost and Found zur Zeit unter Home, aber ich muss es ausschließen, damit danach das Home-Stern Thumbnails funktioniert. Das ist eine Einschränkung vom Rsync-Dämon in dem rsync.conf. Und darum sage ich, man muss die Modulkonfiguration gut prüfen. Was mache ich also? Ich mache ein rsync-r-Client-Modul, klar, wie vorhin zu sehen. In diesem Falle also Client-Home-Test. Das liefert mir eine Liste, was er alles liefern würde. Da hole ich mir dann mit egrep nicht raus die Teile, von denen ich weiß, dass ich sie haben will. Und gucke, was hat er denn noch als Schrott? Und dann werde ich meine Moduldefinition korrigieren und sich eben verfeinern, sodass ich gewisse Cache-Dateien nicht mit sichere, aber meine Mail-Dateien habe und so weiter. Das ist in gewisser Weise leider Methode, Versuch und Irrtum. Ich fürchte, da gibt es kein schönes, einfaches Rezept für. Die Definition von Rsync-Modulen ist nicht so einfach, wie man möchte. Aber es hat keinen Sinn, dass ich meinen Backup einrichte auf genau die Dateien, die ich heute habe. Denn übermorgen lege ich ein neues Verzeichnis an, installiere eine neue Anwendung, will die mitsichern und dann steht sie plötzlich nicht in der Backup-Definition. Ich würde also niemals eine Backup-Definition basieren lassen, aktiv auf dem, was ich haben will, positiv, sondern ich würde sie immer negativ basieren, alles bis auf Cache-Dateien und so weiter. Ja, das ist ein iteratives Verfahren. Alternative ist, dass ich, wenn ich weiß, da habe ich ein Problem mit Cache-Files, dass ich ganz gezielt mir von dem rsync, von dieser Dateiliste, die rausfiltere, wo ich weiß, die sind kritisch. Habe ich die jetzt unterdrückt? Also auf eine dieser Arten und Weisen muss ich sehen, dass ich meine Moduldefinition hinkriege, damit die dann mir die Dateien liefert, die ich haben möchte. Wir haben über Zeiten vorhin geredet. Das ist mit dieser schwachen Hardware. Also mein Mail-Verzeichnis läuft eine gute Minute in der Sicherung. Und das sind Zeiten, mit denen ich leben kann. Wenn ich Videoschnitt machen würde und entsprechende gigantische Dateien hätte, müsste ich mir was anderes überlegen. Und sei es von der Hardware her. Sieht teilweise schlimm aus, vor allen Dingen, wenn hier eine Stunde läuft, ja, gut. Da habe ich eine Leistungsbegrenzung, aber zum Glück gibt es ja Mittagspausen. Wie sieht es mit dem bösen Konkurrenzsystem aus? Kann man in so ein Sicherungsverfahren durchaus mit einbeziehen, weil auf dem Client, der die zu sichernden Dateien liefern soll, ja nur rsync gebraucht wird. Ob es da mit Modulen funktioniert, weiß ich nicht. Interessiert mich nicht, habe ich mir nie angeguckt. Ich benutze es so gut wie nicht. Denn, ja, für mich, bei mir ist die Windows-Partition von Linux aus gemountet und das heißt, ich sichere meine Windows-Dateien mit über Linux. Fertig.
Welche schließen Sie da aus?
Von Windows? PageFileSys und noch irgendwas, also so die Einschläge im Großen. Wahrscheinlich zu wenig. Aber da auf der Maschine so gut wie nichts los ist, ehrlich gesagt, ich habe ein Windows, damit ich da ab und zu mal meine Steuererklärung mache und weil ich da ein Architekturprogramm drauf habe laufen lassen, was es unter Linux nicht gibt. Für was anderes ist meine Windows-Partition niemals im Einsatz. Außer, dass es eben die vorinstallierte auf diesem Laptop war. IBM hat das da nicht ohne angeboten damals. Und da ändert sich so wenig, kann ich mit leben. Insbesondere durch die Hardlinks. Ja, nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel, was sind die Stärken und Schwächen von Dervish? Bitte immer aus meiner Sicht. Das Schöne ist, dass es auf rsync beruht, das heißt, ich habe separate Maschinen. Ich kann auf meine Sicherungsplatte nicht direkt von der Arbeitsmaschine per Programm zugreifen. Das heißt, ich habe sie geschützt vor Fehlern der Software auf der Arbeitsmaschine oder des Controllers, der Hardware, was auch immer. Und ich habe die Vaults unabhängig voneinander. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wesentliche Sache. Was sind die Schwächen? Tja, Dervish beruht auf rsync und die Vaults sind unabhängig. Das führt dazu, dass Dervish die Hardlinks für gleiche Dateien nur erkennt, wenn es im selben Vault ist, bei gleichem Namen und aufeinanderfolgenden Sicherungen. Eine Datei, die ich umbenenne, wird von Dervish nicht mehr automatisch für den Hardlink genutzt. Selbst wenn es dann nur eine Umbenennung ist oder eine Verschiebung in eine andere Verzeichnisebene. Das erkennt Dervish nicht mehr. Das ist eine gewisse Schwäche, weil es nämlich zu unnötigem Platzverbrauch führt. Und insbesondere erkennt Dervish auch nicht, dass, sagen wir mal, meine Bildersammlung, meine Fotos, die ich im Home-Verzeichnis habe, sowohl im Home-Sicherungslauf als auch im All-Sicherungslauf dieselben Dateien sind. Dazwischen liegt Dervish keine Hardlinks an, weil es ja nicht im selben Vault ist. Das ist eine Schwäche. Wenn die kritisch ist, also insbesondere wenn man sehr große Dateien in sehr vielen unabhängigen Jobs oder identisch auf mehreren Maschinen oder wie auch immer hat, dann wird man sich da was überlegen müssen. Eine Variante ist, statt Dervish ein anderes Tool zu benutzen. Ich habe inzwischen was über Store Backup gesehen. Store Backup beruht leider nicht auf rsync, sondern auf NFS, braucht also einen direkten Zugriff. Das war für mich oder wäre für mich allein ein Kriterium, es nicht zu benutzen, aber wie gesagt, persönliche Entscheidung. Die Alternative ist da selber mal ein Tool, ein schönes Skript drüber laufen zu lassen, was nachbearbeitet und in verschiedenen Bäumen nach gleichen Dateien guckt. Klingt schlimm, ist gar nicht so schlimm, braucht nur für einen Lauf sehr viel RAM, also auch dafür empfiehlt sich das Gigabyte. Gab mal ein schönes Perl-Skript, muss man mal im Perl mit Datenstrukturen rumexperimentieren. So. Was mache ich zurzeit noch? Oder wo habe ich meine Baustelle? Ich will in Dervish noch ein paar Skripte einsetzen und da bin ich noch nicht so weit gekommen, wie ich gerne würde. Dervish unterstützt es nämlich, dass es vor oder nach der Sicherung Skripte laufen lässt. Zuerst ein Skript auf dem Server, dann ein Skript auf dem Client, der gesichert werden soll, dann die eigene Sicherung, dann ein Post-Client-Skript und dann ein Post-Server-Skript. Die Definition, welche Skripte zu laufen haben, die steht in der Vault-Konfiguration, sprich also einmal je Vault. Und wenn die Pre-Skripte, sagen wir Pre-Server oder Pre-Client, mit dem Fehler abbrechen, dann wird die ganze Sicherung nicht gemacht. Das ist eine relativ schöne Sache. Was mir vorschwebt, ist, dass ich da gucke, geht es der Maschine drüben gut, hat sie das erwartete Filesystem, hat sie den erwarteten Betriebssystemstand, es hat keinen Sinn, dass ich meine Multiboot-Maschinen mal mit jenem System gebootet in denselben Vault sichere. Das wäre Blödsinn. Dann brechen mir alle Hardlinks weg und so weiter. Also mein Client-Skript, das wird dann prüfen, ist das wirklich diese Betriebssystemversion, die ich bisher glaube zu haben, und nur dann wird gesichert. Typisch eher bei anderen dürfte sein, dass die Skripte auf dem Client irgendwelche Services stoppen oder Schnappschüsse erzeugen. Also wer auf seinem Backup, auf der zu sichernden Maschine auf dem Client eine Datenbank laufen hat, der zieht bitte einen Datenbank oder einen Dervish-Backup der Datenbank nicht im laufenden Betrieb. Warum nicht? Ja, weil er was Inkonsistentes kriegt. Klar, die Sicherung dauert eine gewisse Zeit, die Datenbank ist am Arbeiten, ist am Schreiben, da sind manche Seiten geschrieben, manche nicht, das Ding ist inkonsistent, wenn man das sich anguckt, das kann nichts Ordentliches werden. Entweder stoppe ich die Datenbank vorher, oder wenn ich das nicht machen will, weil die durchgehend verfügbar sein muss, dann stoße ich eben auf dem Client einen Datenbank-Schnappschuss an. Sichere nicht die Files, in denen die Datenbank arbeitet, sondern sichere nur den Schnappschuss. Und dafür ist natürlich ein Pre-Client-Skript genau das Richtige.
Ich
hatte
gesagt, bitte
könnten
Sie jetzt die 10 Minuten nochmal so ein Skript an die Wand schmeißen, was Sie ja zum Einsatz bringen, das war auch noch
regeln. Würde ich gerne, wenn ich es hätte. Wie gesagt, Work in Progress. Mit den Skripten bin ich nicht so weit, dass ich schon was Laufendes hätte.
Ganz normal jetzt, was Sie jetzt einsetzen, diese normale Konfiguration.
Die Konfiguration habe ich weiterhin. Will ich zusehen, dass ich da so weit noch komme. Schlimmstenfalls müssen wir uns in der Mittagspause so zusammensetzen, kann ich gerne zeigen. Ganz kurz nur, die Skripte kriegen Variablen von dem Backup-Job, was zu laufen ist, und die Skriptausgabe wird in dem Backup-Job mit im Logfile abgelegt, was defaultmäßig komprimiert ist. So, wenn man sowas machen möchte, bitte darauf achten, die Skripte laufen unter Erkennung des Benutzers, der die Sicherung macht. Der muss dann schon ein automatisiertes SSH-Login haben, aber das ist dann hoffentlich nicht root. Da muss man auch irgendwie zu einer vernünftigen Lösung kommen. Ja. Was mir noch vorschwebt, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, ich will auch sehen, dass ich da mal endlich vorwärts komme, ich möchte diese externen Platten vom Rechner aus an- und ausschalten können, auch stromversorgungsmäßig, also muss mir endlich mal eine geschaltete Software-kontrollierte Steckdosenleiste für die Netzteile organisieren, bietet sich bei externen Platten geradezu an. Jo. Kurz noch der Verweis auf Dokumentation. Da muss ich was machen. Also Dervish hat eine Webseite, wo das Projekt beschrieben ist. Es gibt ein gutes Tutorial, ein How-To zu Dervish. rsync und rsync.conf braucht man die Main-Pages. Es gibt eine Seite über Konzepte, die das Ganze unabhängig von fertigen Lösungen, also rsync-Backups allgemein behandelt. Und wer mit den Hardlinks da oder Hardlinks über Dateien aus mehreren Vaults haben möchte, der sollte sich wirklich Store Backup angucken, ob ihm in dem besten Recht ist. Ja, soweit das hier für Vorbereitete. Wir können gerne noch auf die Skripte eingehen, aber... Gut. Ja.
Aber wie sieht es mit Restore aus?
Gute Frage.
Mir kracht der Server ab.
Ja.
Ich habe die ganze Konfiguration da. Muss ich mich jetzt hinsetzen, den Server neu installieren, dann die ganze Konfiguration wieder?
Nein, Entschuldigung, welcher Server? Der Backup-Server oder die zu sichernde Maschine?
Die zu sichernde Maschine.
Ganz einfach. Dervish erzeugt eine 1:1 Kopie als ganzen Baum auf dem Backup, auf dem Backup-Server. Sprich, auf dem Filesystem habe ich meinen Job, sagen wir meinen All-Lauf, der die ganze Maschine als Baum enthält. Meinen kompletten Schnappschuss von der letzten Gesamtsicherung. Ich repariere meine Arbeitsmaschine hardwaremäßig, was auch immer da vielleicht kaputt gegangen sein mag oder wie auch immer. Boote sie von einer Live-CD und kann dann, wenn ich mit der Live-CD übers Netz komme, den ganzen Baum von der Backup-Platte rüber kopieren, weil es ein Baum ist. Es ist ein Dateibaum, das heißt, wenn ich eine Live-CD mit RSync habe, bin ich fertig.
Spielt der Windows auch drin? Danach für gute Linux-Dateien? Also, da stehe
ich
ja auch
nicht. Ich würde für Windows niemals davon ausgehen, dass irgendetwas funktioniert, ob mit oder ohne. Tut mir leid, ich kann es nicht anders beantworten. Ich befürchte mal, dass ich bei Windows wirklich Probleme haben würde. Will ich nicht ausschließen, insbesondere weil ich die ja nur von Linux aus gesichert habe. Also ob mir eine Linux-Maschine, wenn ich ein NTFS so sauber anlegt, dass Windows nachher bereit ist, davon zu booten, weiß ich nicht. Möchte ich nicht ausprobieren müssen. Ich bin froh, wenn ich das Problem nicht habe. Da wird es mir hoffentlich reichen, dass ich meine Arbeitsdateien habe und bei Windows ist eine Neuinstallation ein normaler Vorgang. Tut mir leid, ich weiß, das ist keine schöne Antwort, aber ich beschäftige mich nicht intensiv genug mit Windows, um da irgendwie was Definitiveres zu sagen.
Werden die Backups denn kontrolliert?
Im Normalfall nein. Sondern das Platzsparen beim Backup erfolgt über die Hardlinks. Dadurch, dass ich eben die mehreren Generationen von unveränderten Dateien nur einmal habe.
Also wenn ich Server mit 4 GB, dann ist das ein Backup erstmal auf 4 GB.
Es sei denn, ich schließe hinreichend viele Sachen aus, die ich nicht sichern möchte. Also ob ich meine Files aus VAR-Log sichern möchte oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung.
Wenn ich jetzt nicht viele Gedanken mache über das ganze Backup-Zeug, dann würde ich Sie gerne mal, ich würde mal sagen, was soll ich machen? So werden Sie Hostingvarianten, da geht sich dafür. Haben aber dann eben verteilt über mehrere Computer. Und geht dann auch unter Windows und so weiter. Ist da irgendein Grund, das nicht so zu machen? Ist lieber sozusagen.
Ich selber benutze Git nicht, aber wir benutzen Bazaar und das ist ja funktional sehr ähnlich. Für fast alle Dateien ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Die Einschränkung ist, schaffe ich es darüber, mein System mitzusichern? Für Benutzerdateien reicht es garantiert aus, weil ich da eben nicht oben an der Wurzel anfange.
Für Systemdateien habe ich ein Google-Dokument, was sozusagen wo ich mal alles
reinschreibe. Kann man so machen. Ist willkürlich. Also ich will nicht irgendein anderes Konzept schlecht machen.
Aber hätte selbst wenn es irgendwie Länder auf das Spar eigentlich kann man nicht nehmen oder Reservierung des Tools kann man nicht nehmen, wie es mit dem. Also Mercurial kann man nicht nehmen, weil Mercurial abkackt, wenn man zu große Dateien mit reserviert.
Gut, ich benutze Bazaar bisher nur für Textdateien. Insofern habe ich also mit Binärinhalten keine Erfahrung und mit gigantischen Dateien auch nicht.
Wenn man 30 Megabyte hat in der Datei.
Ja, ich glaube, ein paar Megabyte sind inzwischen nicht mehr gigantisch. Insofern kann man das durchaus machen. Aber das Prinzip ist insofern das gleiche, als sich das Ganze nur dann lohnt, wenn Sie eine separate Maschine haben mit einer separaten Platte. Das ist bei Git natürlich kein Problem, weiß ich. Aber da kommen Sie auch nicht dran vorbei an der Einschränkung.
Aber also wie bei dem zum Beispiel, wenn einmal eingebrochen wird und Ihre ganzen rote, grüne, blaue, schwarze von der Decke genommen wird und der Server und der DB.
Da werde ich mir was einfallen lassen müssen dagegen. Angefangen davon, dass es sich, aber da habe ich noch keine Erfahrung, eigentlich anbietet, die Backup-Platten zu verschlüsseln und so weiter. Ja, gut, ich meine, das Problem habe ich grundsätzlich. Ich kann natürlich auf dem Root-Server irgendwo im Netz sichern. Ob mir das lieber ist, ist die andere Frage. Ich kann versuchen, das Risiko dadurch zu reduzieren, dass ich mein Netzwerk eben nicht nur im Zimmer spanne, sondern das ganze Haus. So. Es kam die Frage nach Konfigurationsdateien, ganz kurz. Es gibt eine master.conf, da stehen die Banks drin. Da steht was über grundsätzlich zu auszuschließende Sachen. Oh, also, ich muss da mal. Interessanter ist für Sie wahrscheinlich die Definition eines Client, eines Vaults. Also, in einem bestimmten Vault, in diesem Falle im Mail Vault, gibt es eine Conf-Datei. Da steht der Client drin. Ich definiere den Client nicht über einen Hostnamen, sondern über die IP-Adresse. Das hat mit Einschränkungen von rsync zu tun. Wenn rsync den Hostnamen selber sieht und sagt, er will auf dem eigenen Rechner was sichern, dann versucht rsync eine Optimierung, lässt den Hostnamen weg und dann gehen plötzlich die Module nicht mehr. Bei einer IP-Adresse kann er nicht optimieren. Ja. Dann muss ich den Baum definieren, das könnte jetzt ein Slash irgendeine Filesystem-Angabe sein, dann würde rsync da im Filesystem suchen. Wenn ich einen Doppelpunkt vorstelle, dann ist es ein rsync-Modul vom rsync-Daemon. Ich sage Cross-Device bitte nicht. Er soll den Index zippen, dann gibt es eine Angabe, wie das Ding heißen, wie das Image-Baum heißen soll, also der Zeitstempel, Datum, Uhrzeit. Und dann gibt es Regeln für die automatische Alterung, mit denen ich aber noch nicht so richtig rumgespielt habe. Und auf dem Client muss ich meinen rsync.d.conf haben, wo die Module drinstehen. Da steht dann also insbesondere read-only gleich true, klar. Und da stehen die IP-Adressen der Hosts drauf, die diesen Modul, diesen Daemon ansprechen dürfen. Das heißt, nur von diesen IP-Adressen aus darf ich überhaupt, ist der rsync-Daemon bereit zu antworten. Das ist das bisschen an Sicherheit, was ich da eingebaut habe. Und dann stehen dann danach eben die Modulen, also ein All-Modul, Mail, Home und so weiter. Dann habe ich eine Exclude-Datei, das ist klar, die muss jeder für sich selber zusammenstellen, was er nicht sichern möchte. Und das war da eigentlich das Wesentliche. Details gerne noch, ich bin ja noch hier.